Tintenliebe. Wir lesen Bücher. Mit Rahel.
Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute kehren wir kurzzeitig wieder zurück zu den, in Anführungsstrichen, guten alten Zeiten, als es nur Stefan und mich im Podcast gab und wir gegenseitig Bücher rezensiert haben. Daher herzlich willkommen, lieber Stefan. Schön, dass du dabei bist bei Tintenliebe. Wir lesen Bücher.
Hallo, vielen Dank. Wobei man an der Stelle vielleicht schon noch sagen sollte, dass das im Hintergrund natürlich immer noch mit uns beiden total viel organisatorisches Zusammenarbeiten ist. Also ich bin jetzt nicht irgendwie ein einzelner Podcast und du hier quasi mit Wir lesen Büchern auch ein Einzelner. Wir sind ja schon noch ziemlich eng verbunden.
Ja, auf jeden Fall. Genau, wir sind eng verbunden, haben jetzt eben den Unterschied, dass wir immer mehr auch quasi Gäste mit haben und wir gar nicht so viele Podcast-Folgen mehr zusammen machen. Aber heute ist es wieder soweit.
Ja, ich freue mich auch, denn du hast heute eine Rezension dabei, die du, also von einem Buch, das du gelesen hast und ich im Vorfeld jetzt nicht. Und zwar geht es um die Reise des Königs, das Alte Reich, Band 1 von Jan Nöbel. Und ich weiß noch gar nichts darüber, deshalb bin ich einfach sehr gespannt, was du mir jetzt zu erzählen hast. Vor allem, worum geht es denn in diesem Buch überhaupt?
Das Buch ist in der Hinsicht schon mal interessant, beziehungsweise besonders, dass Kinder die Hauptrolle spielen. Aber es ist jetzt kein Kinderbuch. Wir haben vier Hauptfiguren, nämlich Basco, Fea, Koro und Jindari oder Jindari. Ich weiß nicht so genau, wie ihr Name ausgesprochen wird, aber dafür haben wir zu Gast in zwei Wochen den Jan Nöbel selbst, den Autor, den werde ich das mal unbedingt fragen. Vier Kinder, Jugendliche, also so zwischen, ich glaube die jüngste, was war die, 7 oder 8 oder so und der älteste 14 und die wachsen zusammen auf in einer Stadt, die, also ich hatte das Gefühl, das ist sehr orientalisch, hat so orientalische Vibes, fand ich eben mal ganz cool, so auch das Worldbuilding, aber da komme ich später noch drauf. Irgendwann überschlagen sich dann die Ereignisse, also diese vier Kinder haben gar nicht so viele Verbindungen, aber sie kommen dann irgendwann zusammen, nachdem ein bestimmtes Ereignis passiert. Dieses Ereignis wird von Fea ausgelöst, sie stiehlt nämlich etwas, ein Spielzeug und das hat ganz viele Konsequenzen. Ja, und dann sind die vier dann gemeinsam auf einer Reise und auf dieser Reise lernen sie einen König kennen, der so ein bisschen in das Reich der Mythen ein bisschen verbannt war aus dem Land, in dem sie stammen. Ja, und mit diesem König machen sie dann gemeinsam eine Reise. So ungefähr. Darum geht es in dem Buch. Und dann gibt es aber noch eine Figur, eine Art Jäger, der die Kinder und vor allem den König eben verfolgt. Und außerdem wird sehr viel auch philosophiert, aber das ist so die grobe Handlung.
Okay, also kann ich das Ganze so ein bisschen in der Fantasy, aber auch so sehr Märchen angehaftet mir vorstellen, das Ganze? Weil du sagst ja, dass Kinder einerseits die Handlung haben, was ja für Märchen gerade ganz typisch ist. Und jetzt auch gerade der König, wo du gesagt hast, dass der auch aus einem Märchenreich kommt?
Also das Reich gibt es wirklich. Es ist nur so, dass es irgendwie, also aber da gehe ich jetzt zu sehr in die Handlung rein. Also die leben in einem bestimmten Land und da ist man sich nicht sicher, ob dieser König überhaupt existiert, denn der ist eigentlich schon längst tot. Also in der Hinsicht schon eher ein bisschen mystisch, aber eben auch Fantasy. Also so eine genaue Abgrenzung kann ich ehrlich gesagt gar nicht machen. Könnten wir auch den Autor mal fragen, ob er da mehr an Fantasy oder Märchen gedacht hat. Beides irgendwie.
Aber das wäre jetzt nicht so eine typische Märchenadaption oder sowas. Also das wäre jetzt nicht der Fall.
Nein, das nicht.
Okay. Was ich super spannend fand, weil ich mich, wie gesagt, im Vorfeld gar nicht mit diesem Buch auseinandergesetzt habe und jetzt das Cover mal gesehen habe. Und das muss ich sagen, ist schon sehr gelungen. Auch wenn ich im ersten Moment noch am Überlegen bin, ob das Schiff, was man dort sieht, was fliegt übrigens, unter Wasser dargestellt ist oder ob das ein Wald sein soll.
Also da kann ich dir recht geben, ich finde das Cover auch total toll. Also für alle, die es gerade nicht vor sich haben. Es ist in so blau-grün-Tönen, Türkistönen, mit eben dem fliegenden Schiff, was du gerade richtig beobachtet hast. Und wir haben, also es ist wirklich, das ganze Spiel wirklich im Himmel ab, also es ist wirklich ein fliegendes Schiff und es ist eher schon so eine Berg- und Waldumgebung.
Genau, am Boden sieht man auch diese Funken, also könnte man vielleicht auch ein bisschen mutmaßen, ob da vielleicht irgendwas brennt und deshalb vielleicht das so ein bisschen, was ich jetzt als Wasser, Anführungszeichen, gedacht hätte, vielleicht halt eher Nebel oder Rauch oder sowas darstellen könnte.
Ja, also sehr mysteriös auch. Ich finde es auch toll.
Muss ich auch einfach offen und ehrlich zugeben. Als ich es gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, warum ist mir das eigentlich noch nie irgendwo aufgefallen? Aber das ist leider Gottes bei Büchern. Es kommen so viele täglich raus. Es ist schwierig, da die Übersicht zu behalten.
Ja.
Aber spannend. Dann lass uns doch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Du hast ja gerade schon gesagt, wir haben 4 Protagonisten, Protagonistinnen, und zwar Kinder. Magst du uns etwas über diese erzählen?
Mhm. Genau, also ich hatte es eben schon erwähnt, das sind sehr junge Protagonisten. Am Anfang, muss ich sagen, war ich schon echt ein bisschen kritisch, weil normalerweise, ich lese am liebsten eigentlich Protas, die ab 16, 17 Jahre alt sind, und dachte mir, okay. Ja, da frage ich mal gleich zurück, wie siehst du das eigentlich mit Kindern als Protagonisten?
Prinzipiell finde ich das gar nicht dramatisch, also finde ich interessant, aber ich gebe dir vollkommen recht, dass ich da eigentlich auch meistens mit 15 bis 18 einsteigen würde, wenn ich jetzt was suche, einfach offensiv. Deshalb finde ich nicht dramatisch, wenn man sich darauf einlassen kann. Das Einzige, wo ich skeptisch wäre, ob diese halt wirklich authentisch dargestellt werden.
Mhm. Ja, und das war in dem Buch wirklich, was mich sehr, sehr überrascht hat. Also trotz des jungen Alters der Protagonisten und Protagonistinnen waren sie wirklich total authentisch, sehr, sehr individuell ausgearbeitet. Also ich bin ja manchmal auch kritisch, wenn es darum geht, dass es so viele Figuren sind, so viele Erzählperspektiven, da komme ich auch nochmal später drauf. Die müssen sich ja immer ein bisschen unterscheiden, ne? Wenn du 4 Perspektiven hast und alle klingen gleich oder alle denken gleich und handeln gleich, dann fragt man sich ja, wozu. Aber in dem Fall finde ich das total beeindruckend, dass wirklich jede Figur so ihre Eigenheiten hat, ihren eigenen Entwicklungsstatus und deswegen die total unterscheidbar sind. Also wir haben zum einen Fair, das ist die Jüngste, die auch die Handlung in Gang setzt. Sie ist eine Person, die also für ihr Alter total verantwortungsbewusst ist. Sie hat noch jüngere Geschwister, sie kommt aus einer eher schwierigeren Familie, der Vater trinkt, verliert immer seine Arbeit, haben also wenig Geld und sie stiehlt Essen und andere Dinge eben, aber nur für ihre Familie eben. Und sie ist, also ich finde, für ihr Alter ist es auch so eine tiefgründige Figur, weil auch immer wieder ihr Verhältnis zu ihrem Vater, auch wenn sie auf Reisen sind, eine Rolle spielt, sie darüber reflektiert, sie auch wütend ist. Und man sieht halt, dadurch, dass sie die Jüngste ist, sieht man so aus, die Welt aus Kinderaugen. Zum Beispiel, wenn da Erwachsene ganz lang diskutieren, dann fährt sie einfach dazwischen und meint, ja, können wir endlich weiter. Also auch sehr humorvoll manchmal und diese kindische Art in Anführungsstrichen, jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern sehr positiv, hat wirklich da Spaß gemacht, sie zu begleiten. Und außerdem hat sie eine ganz tolle Charakterentwicklung durchgemacht. Also am Anfang hat sie viel geheult und da Verlust, ne? Da bist du weg auf Reise und hast deine Familie nicht mehr um dich herum, die Geschwister, auf die du immer aufgepasst hast. Ja, und die hat sich total weiterentwickelt zu einer ganz starken Persönlichkeit.
Jetzt hast du gesagt, dass es die Jüngste ist. Kannst du uns ungefähr sagen, wie alt sie ist? Wird es genannt oder angedeutet?
Ja, es wird genannt. Da ist mir wieder mein schlechtes Gedächtnis und ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich glaube 7 oder 8.
Okay, weil das ist so der Punkt, wo ich jetzt ein bisschen skeptisch bin, ehrlich gesagt. Passt es denn dann zum Alter? Oder das, was du jetzt erzählt hast, hätte ich jetzt irgendwie nicht mit einer 7-8-Jährigen direkt so verbunden?
Ich habe es ja total abgenommen, muss ich sagen. Okay. Das Problem ist, ich weiß nicht mal, wie man denkt mit 7 oder 8. Ist schon leider ein bisschen her. Aber ich habe sie total abgenommen, wirklich, weil sie sich auch manchmal kindisch verhält. Es ist nicht alles so super mega reif, sondern du merkst schon, dass sie ein Kind ist. Und es wird halt auch viel einfach über ihre Gefühle reflektiert. Und ja, wenn du so einen Vater hast, dann bin ich der Überzeugung, dass du auch in ganz jungen Jahren einfach merkst, dass mit deiner Familie was nicht in Ordnung ist, dass da was nicht stimmt, dass sich so ein Vater so nicht verhalten sollte.
Okay, also da muss ich erstmal recht geben vollkommen, dass man meistens so denkt, ja, wenn jetzt irgendwie ein Kind 8, 10 oder auch 12 Jahre ist, unterschätzt man sie, glaube ich. Prinzipiell einfach erstmal. Gerade wenn man umso älter man wird, desto eher denkt man, ja, mit 18, mit 20 bist du quasi erst verantwortungsbewusst und so weiter. Und gerade was du gesagt hast, was die Vergangenheit angeht, also da stimme ich dir voll und ganz zu, da gibt's auch in der Realität einfach wahnsinnig viele Beispiele. Traurigerweise, ja, muss man sagen, wo dann einfach die Kindheit schon zu früh beendet wird im Prinzip.
Ja.
Aber umso schöner, wenn es dann verbunden wird damit, dass du trotzdem diese Kindlichkeit nicht komplett verschwindet.
Genau, ja. Und mir ist da jetzt doch, nachdem du das gesagt hast, ein anderes Beispiel eingefallen. Es heißt ja oft, dass wenn Eltern viel streiten oder wenn es irgendwie Eltern zusammenbleiben und sich nicht scheiden lassen oder sich nicht trennen, wegen der Kinder zum Beispiel, heißt es ja oft, dass die Kinder das ja trotzdem merken, dass zwischen den Eltern etwas nicht stimmt. Und ich glaube, diese Feinfühligkeit haben auch ganz, ganz junge Kinder. Das hat es auch, finde ich, tiefgründiger für mich als erwachsene Leserin gemacht. Sonst wäre das vielleicht ein bisschen, also wenn es jetzt ein reines Kinderbuch wäre mit, um Gottes Willen, ich will jetzt keine Kinder beleidigen, mit eher flacheren Gedanken oder was weiß ich, dann wäre es vielleicht nichts für mich. Aber so konnte ich mich total damit identifizieren.
Okay, wen haben wir denn noch?
Wir haben noch Basco. Basco ist 10 Jahre alt. Er geht zur Lehre, bei einem Archivar und ist so dieser typische Bücherwurm. Also dieser Bücherwurm, der wirklich alles verschlingt, der ganz viel wissen will, der ganz viel verstehen will, der aber auch, und das fand ich auch toll, das fand ich fast schon zu krass für sein Alter, der dieses Ding hat, dass man sich zum Beispiel nicht so schnell ein Urteil erlauben kann, der sehr tolerant ist. Aber man muss auch dazu sagen, das sind halt so alles so Werte von seinem Meister, von seinem Archivar gelernt hat. Also der ist da wirklich streng mit ihm und ganz am Anfang sind schon so Szenen und Gespräche, wo Vasco eine Person bezeichnet, als ich weiß nicht mehr genau, als was er sie bezeichnet, aber halt nur nach dem Äußeren irgendwie beurteilt hat. Und dann hat er eine richtige Standpauke bekommen von dem Archivar, dass man Menschen so nicht beurteilt. Und deswegen auch in dem Sinne dann vielleicht authentisch, wenn du jahrelang bei so jemandem dann zur Lehre gehst, dass sich dein Denken auch da verändert.
Ich habe kurz überlegt am Anfang, ob du gerade uns beschreibst mit wissbegierig, Bücherwürmer. Aber okay.
So klug wie der Pasco bin ich nicht.
Okay. Was ist denn so ein Beispiel, wo du sagst jetzt, dass das so klug ist? Also, was kann man sich da vorstellen, was für Situationen da kommen im Buch, wo diese Intelligenz quasi beweisen kann?
Da gibt es eine Stelle, also ich will dazu noch gar nicht so viel sagen, weil ich mir die ausgesucht habe, dass wir die später mal vorlesen können.
Okay.
Genau, das würde ich gerne nach hinten verschieben.
Dann verschieben wir das nachher nochmal und machen mit dem dritten Protagonistin weiter wahrscheinlich.
Ja, das ist ein Junge wieder, das ist der Koro. Koro ist der Älteste im Bunde, 14 glaube ich. Und das ist tatsächlich die Figur, mit dem ich mich jetzt am wenigsten, ich sag mal, relaten konnte. Eigentlich auch ein sympathisches Kind oder Jugendlicher. Das ist so ein Kämpfer, der Schwertübungen und so immer übt, der will auch mal ein Held sein, der so Helden wirklich auch als seine Vorbilder hat, der auch so diese Anführerrolle übernimmt, also wenn die Kinder noch ohne den König auf Reisen sind, dann ist er derjenige, der so dieses Schiff, ich kann jetzt nicht so viel sagen, was soll ja nicht spoilern, aber da so Kurs hält und ein Verantwortungsgefühl für alle hat. Also an sich ist es auf jeden Fall auch eine sympathische Figur, aber jetzt im Vergleich zu den anderen hatte ich jetzt mit ihm so den wenigsten Verbindungen.
Klingt jetzt auch eigentlich so, wenn man die anderen vorher gehört hat, schon eher nach dem typischen Helden.
Ja, auf jeden Fall. Also wirklich, ich will Held sein und so weiter. Aber eine Sache muss ich jetzt doch sagen, die ich sehr cool fand, war, dass halt dieses Heldenkonzept bisschen auch er darüber so nachgedacht hat und sich in so Situationen wiedergefunden hat, wo dieses Konzept, was er von den Geschichten und so weiter immer kannte und gehört hat, so gar nicht irgendwie auf die Realität passt. Und da hast du schon gemerkt, dass sein Weltbild da ein bisschen aus den Wanken gerät. Zum Beispiel, dass dieser König, mit dem sie unterwegs sind, der offenbart denen auf der Reise dann halt zum Beispiel, wie er ja, sich gegenüber Völkern, die er dann irgendwie unterjocht hat, verhalten hat. Und das hat so nicht gepasst in seinem Bild, wie ein Held, wie ein König, ja, weil ein König ist auch was ganz Tolles, so sein kann. Und das, also es gibt ja noch einen zweiten Band, ich kann mir vorstellen, dass das dort auch nochmal weiter fortgeführt wird. Ja, auch er macht so diese Entwicklung hindurch zu ein bisschen naiv halt, ne, zu, okay, ne, die Welt ist doch nicht so leicht, die Welt ist komplizierter, als ich mir das so in meinen Geschichten erträumt habe.
Wobei die Naivität ja auch wieder einfach zum Alter wahrscheinlich geschuldet
passt. Absolut, absolut, ja. Das stimmt und das macht es dann auch wieder authentisch, ja.
Okay. Und wenn ich ein bisschen aufgepasst habe, fehlt jetzt noch eine Protagonistin.
Genau, deren Namen ich nicht so wirklich aussprechen kann. Ich hätte jetzt gesagt Jindari. Sie war auf jeden Fall meine Lieblingsfigur. Also sie ist vom Alter her ein bisschen jünger als Koro, die Zweitälteste. Und sie ist so dieser Charakter, der total, ja, die sehr aufbrausend auch ist. Und die einen extrem großen Gerechtigkeitssinn hat. Also sie kommt aus einer gut betuchten Familie. Also auch das Thema so soziale Ungleichheiten spielen auch so unterschwellig eine Rolle. Und sie kommt aus einer reichen Familie, lebt aber eben auch in einer Gesellschaft, bei denen es halt Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen. Und ich würde sie, ich weiß nicht, ob es das Konzept des Feminismus in der Welt gibt, aber ich hätte sie so als Feministin einsortiert, weil sie ganz oft das einfach ungerecht findet, dass Männer andere Dinge machen dürfen als Frauen. Und sie wirklich kommt eben aus so einer Familie, die zwar reich ist, aber die auch so in diese festen Kategorien denken. Und so zum Beispiel als Mädchen, da macht man keine Abenteuer oder so. Und sie geht in dieses Abenteuer und sie sieht dieses Abenteuer auch als Möglichkeit, sich zu emanzipieren von ihrer Familie und auch von ihrer Rolle, weil sie muss immer die ganze Zeit irgendwelche Gedichte auswendig lernen und schaut dann immer heimlich dem Koro beim Kämpfen zu. Die ist übrigens heimlich in den Koro verliebt. Und ich fand sie toll. Ich fand sie echt eine coole Figur.
Und ist das gerade, weil das Thema Feminismus ja doch immer mal wieder sehr spaltend wirken kann, ist es da sehr aufdringlich oder würdest du sagen, dass es eigentlich sehr schön eingebettet ist bei ihr als Figur?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich mir vorstellen kann, dass die unterschiedlich beantwortet wird. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die ein bisschen genervt sind von ihrer Art, weil es schon manchmal ein bisschen plump ist. Aber ich fand es gut. Also mir hat es sehr gut gefallen und ich kann mich selber erinnern, als ich so jung war, dann ist man halt noch mal ein bisschen drastischer, ja. Und dann ist halt irgendwie, ich hatte auch, weiß noch, als ich da in dem Alter war, ganz, ganz krasses, ganz krassen Gerechtigkeitssinn und habe mich auch tierisch aufregen können über Ungerechtigkeiten. Daher fand ich es auch da wieder authentisch.
Sehr spannend. Nicht schlecht. Allerdings muss ich jetzt auch zugeben, wir reden jetzt schon fast 10 Minuten über diese 4 Protagonistinnen. Da stellt sich mir die Frage, und das habe ich auch mal ein bisschen im Vorfeld eben bei den Rezensionen nachgeschaut, wie das Ganze denn so gemanagt wird. Und da ist mir aufgefallen, dass es öfter erwähnt wird, dass es doch sehr viele Perspektiven sind, weil anscheinend auch jede der Figuren eine Perspektivfigur ist. Ist das korrekt, dass es jedes Kapitel aus einer anderen Sicht geschrieben ist?
Nicht nur jedes Kapitel. Also ja, wir haben diese Perspektivfiguren auch, diese 4. Da kommt zusätzlich sogar noch eine andere, aber auf denen will ich gar nicht so sehr eingehen. Ich kann die Kritik verstehen. Vor allem, es sind Perspektiven, die sehr schnell wechseln teilweise. Also manchmal war es sogar so im Extremfall, dass eine Perspektive nur einen Absatz oder eine Seite oder so enthalten hatte. Also ich habe ja mittlerweile so eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch. Daher mag ich an sich schon wechselnde Perspektiven und wenn da ein hohes Tempo ist, auch in der Erzählweise. Aber ich muss auch zugeben, dass manchmal habe ich mir gedacht, okay, das hätte jetzt nicht sein müssen. Da hätten wir noch ein bisschen länger in der Perspektive vorher bleiben können. Ich verstehe die Kritik. Für mich war es noch okay, so wenn es mal ein paar Seiten länger angedauert hatte, vor allem war es gut. Aber manchmal war es dann tatsächlich zu kurz, ja.
Aber was ich auch gelesen habe, ist, dass es zwar fast in jeder Rezension genannt wurde, aber auch immer mit dem Beisatz, Nebensatz, dass es über die Zeit des Buches deutlich besser geworden ist. Also ich weiß jetzt nicht genau im Sinne von, ob damit gemeint war, dass die besser in die Geschichte reingekommen sind oder dass auch die Perspektivwechsel geschickter gesetzt werden vielleicht.
Also es gibt auch noch später im Buch teilweise sehr kurze Perspektiven, aber ja, wenn man da einmal reinkommt, dann ist es auf jeden Fall auch nochmal wesentlich angenehmer. Ja. Aber besonders also, am Anfang fand ich es ehrlich gesagt ganz cool, weil der Anfang des Buches ist sehr rasant. Also du wirst sofort hineingeworfen in die Handlung. Und das hat irgendwie sehr viel nochmal Tempo und Spannung erhöht durch wirklich kurze Perspektiven. Das gefällt mir eigentlich schon ganz gut.
Das ist super interessant, Rahel, weil ich ja überall, wie ihr gerade gesagt gehabt, in der Rezension eher gelesen habe, dass es am Anfang sehr verwirrend wirkt. Und da quasi über die Zeit besser wurde, was ich dann tatsächlich vielleicht ein bisschen damit interpretieren würde, dass man ein bisschen Zeit braucht, sich darauf einzulassen. Aber wenn du jetzt auch zum Beispiel sagst, dass es am Anfang für dich eigentlich sogar spannender dadurch war, ist ja doch wirklich eine Sache, dass man sich da ein bisschen mit arrangieren muss und dann aber, wenn man es zulässt, der Lesespaß nicht vermindert wird.
Ja, also ich denke, es ist Geschmackssache. Ich fand es cool, dass es am Anfang schon so gestartet hat. Du hast so ein kurzes Spotlight immer auf jede Figur bekommen. Und im Nachgang, also besonders bei diesen eher längeren Passagen, wo länger nachgedacht wird und so weiter, dann war es dann halt auch manchmal ein bisschen länger. Und das mir hat es an sich auf jeden Fall so gefallen. Wie gesagt, manchmal war es mir zu kurz, aber im Großen und Ganzen war es okay. Was mir eher weniger gefallen hatte, und da sind wir aber beim Sprachaspekt, dass manchmal innerhalb einer Perspektive ins Auktoriale gewechselt wurde, in die auktoriale Erzählweise. Wobei, also nicht, dass ich jetzt was falsch sage, es gab auch manchmal so Kapitel, also das gibt immer so eine Kapitelüberschrift und dann steht halt unten drunter der Name der Perspektivfigur. Und innerhalb eines Kapitels wechseln halt die Perspektivfiguren und manchmal gibt es eben, glaube ich, auch Szenen, dass nur die Überschrift und keine Perspektivfigur. Das ist manchmal auktorial und da habe ich mir ein bisschen schwer getan, weil ich mittlerweile oder ja, mit dem Auktorial nicht mehr so viel anfangen kann und weil es mich tatsächlich rausgehauen hat. Also ich kriege einen Einblick in das Denken der einen Figur und dann gleichzeitig in das der anderen. Das hat mich eher verwirrt.
Du kennst ja meine Meinung, was sehr viele teilweise willkürlich wirkende Perspektiven und Perspektivwechsel angeht. Da bin ich nicht so wirklich der Fan von.
Ja, da müssen wir auf jeden Fall den Jan fragen, was er sich dabei gedacht hat.
Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Aber jetzt haben wir ja die ganzen Protagonistinnen durch. Wie sieht es denn eigentlich mit unseren Gegnern, mit unseren Antagonisten aus? Gibt es da jemanden? Weil bisher habe ich das nur so ein bisschen rausgehört, dass der König vielleicht ein Antagonist wäre, ist.
Ja, das ist voll schwierig tatsächlich. Ich kann es dir gar nicht so richtig beantworten. Weil also der König wird schon dargestellt als Antagonist auch. Also man kriegt ja dann so seine Vergangenheit auch mit, da erzählt er, was er alles gemacht hat und er hat nicht so tolle Sachen gemacht. Der ist ja eh nur auf der Reise mit diesen Kindern, weil er von ihnen was braucht, ich will nicht sagen was, aber sie gehen dann halt einfach mit und deswegen ist es also, die kooperieren ja schon eher dann zusammen, die Kinder und der König. Daher war das jetzt, es ging jetzt nie eine Gefahr vom König aus. Das war irgendwie immer eine Truppe, die zusammen unterwegs war. Wenn, dann gab es eher diesen Jäger, von dem ich vorhin schon gesprochen hatte, der so eine Art Antagonist sein könnte. Aber das ist halt der Antagonist vom König. Also irgendwie gibt es in dem Buch für mich aus der Perspektive der Kinder keinen so wirklichen Antagonisten, außer vielleicht antagonistische Kräfte, wie eben Stürme auf ihrer Reise vor dem König. Hatten sie ja eine ganz schlimme Überfahrt oder wenn sie dann mal Gefahren von wilden Tieren oder so in einem Wald, eher antagonistische Kräfte und gar nicht so als Personen, weil ich kann es dir nicht sagen sonst, weil die ja zusammen unterwegs sind mit dem König.
Aber es gibt ja auch noch einen zweiten Band, habe ich jetzt mitbekommen. Dementsprechend kann es ja sein, dass da auch nochmal jemand stärker mit eingeführt wird. Oder du wirst es einfach gerade nicht verraten, weil es sonst gespoilert wäre. Kann ja auch sein. Gut, aber das klingt ja jetzt erstmal so ein bisschen danach, dass es sehr charaktergetrieben ist, diese ganze Geschichte. Stimmt das oder ist der Plot da auch nochmal etwas kräftiger und würde da mich vor allem, der ja sehr, sehr auf Plots abfährt, auf plotgetriebene Bücher, meinst du, das wäre ein Buch für mich?
Oh, das ist jetzt eine echt schwierige Frage, Stefan. Es ist charaktergetrieben, deswegen hat es mir auch gut gefallen, weil ich charaktergetriebene Bücher mag. Also es ist eine klassische Quest, ganz klar, die Kinder sind gemeinsam unterwegs, haben ein Ziel, das Ziel erreichen sie, nämlich den König, und der definiert quasi ein neues Ziel, weil der was finden muss und die Kinder müssen ihm dabei helfen. Da gibt es auch so spannende Elemente wie eine gewisse Art von Magie spielt auch eine Rolle, hat mit diesem Holzspielzeug zu tun, was Fea ganz am Anfang geklaut hatte. Das fand ich übrigens super kreativ. Also das Worldbuilding generell, da komme ich gleich nochmal drauf, fand ich Hammer. Klassische Quest, aber es ist manchmal sehr gemächlich auch. Also es gibt manchmal Gefahren und so weiter und es ist halt irgendwie so phasenweise. Am Anfang super, super viel Action, dann wieder eine Zeit lang nicht und dann Action in dem Sinne, dass sie halt quasi wie eine Schifffahrt, aber in der Luft halt unterwegs sind und es da zu Stürmen und Problemen und so weiter gibt, aber okay, und dann geht's mal langsamer. Ja, also es ist sehr gemächlich, manchmal eben auch ein bisschen verwirrend, aber ob es jetzt was für dich ist, boah, keine Ahnung.
Ich sehe schon, du wirst mich bei der nächsten Rezension nicht mehr einladen.
Nee.
Aber bei dem Bezug, gerade weil du es gesagt hast, verwirrend, finde ich super interessant. Ich würde hier ganz kurz mal 2, 3 Zeilen zitieren aus einer Rezension. Und zwar hat der liebe Rezensent geschrieben, es ist einfach imposant, wie Jan Nöbel den Plot geplant und konstruiert hat und mich damit tief in die Story hineingezogen hat. Allerdings empfand ich es manchmal als etwas verwirrend und hatte teilweise Probleme in der doch sehr komplexen Handlung, den Faden nicht zu verlieren und alles richtig nachzuvollziehen. Jetzt klingt das tatsächlich ja eigentlich doch so ein bisschen nach mir, weil ich mag ja komplexe Handlungen, wo man ein bisschen mehr drüber nachdenken muss, vielleicht auch die ein oder andere Zeile mal doppelt lesen muss. Würdest du das so unterschreiben, dass die Handlung sehr komplex ist?
Also komplex im Sinne von, also es passiert viel, es ist auch alles, also die Rätsel da sind auch nicht so einfach, die dann gelöst werden müssen oder die Abenteuer. Ich sehe eher die Komplexität in dem Philosophischen, sage ich mal, weil es sehr viele Gespräche gibt, sehr viele Gedankengänge, die sehr, sehr tiefgründig sind. Da sehe ich jetzt eher die Komplexität als in den einzelnen Handlungssträngen, wobei, also vielleicht weiß ich auch, was der Rezensent hinausspielt, diese ganze Geschichte mit dem Jäger, der den König jagt, das ist nochmal eine andere Ebene. Da fand ich nämlich einiges ein bisschen verwirrend, weil man so viel gar nicht über die Person mitbekommen hat. Aber ja, doch, also wenn man das damit reinnimmt, ist es schon komplex als ein Durchschnittsbuch, würde ich sagen.
Okay, dann klingt es doch wieder nach einem Buch, das mich doch ansprechen könnte.
Ja, also ansprechen auf jeden Fall. Keine Ahnung, es ist halt kein Science-Fiction, aber gut, du lest ja auch
Fantasy. Das ist gut, das finde ich super. Also seit neuestem, ich lese keine Liebesromane mehr, ich lese auch keine Fantasy, nur noch Science-Fiction. Das wusste ich gar nicht, aber okay.
Ja, du musst halt öfter mal zu mir in den Podcast kommen.
Ich kann dich beruhigen, ich lese gerade momentan eine Urban Fantasy. Also ja, ich bin nicht komplett der Science-Fiction verfallen.
Okay. Ja, okay, also meine Meinung oder meine Antwort, ja, das Buch könnte auch was für dich sein.
Okay, dann hast du eben aber schon angeteasert, dass das Worldbuilding noch erwähnenswert ist. Was gibt's denn zum Worldbuilding zu sagen?
Ja, also neben den Charakteren fand ich wirklich das Worldbuilding am tollsten. Es ist irgendwie eine Welt, die ganz anders ist als andere Welten, die ich bisher gelesen habe. Wir haben kein europäisches Mittelalter-Setting. Das hatte so ein bisschen orientalische Feelings, aber dann sind die eben auf Reise von dem König. Das waren dann wiederum, okay, da gab es Tavernen und so, ne? Also dann schon wieder so ein paar bekannte Fantasy-Muster. Die Kinder haben auch dunklere Haut. Das fand ich super cool. Das hat mir sehr gefallen. Es gibt da, glaube ich, auch einen Sultan und so, also schon eher orientalisch, aber ich habe es jetzt nicht so aufgegriffen, als das jetzt irgendwie kopiert wäre von, was weiß ich jetzt, von Ägypten oder keine Ahnung, Iran oder so. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass jetzt irgendein real existierendes Land kopiert wird, weil das ist ja dann auch immer ein bisschen einfallslos, sondern dass es irgendwie ganz toll verknüpft wurde und da ganz viele eigene Ideen auch mit reingearbeitet wurden. Also ich fand es ganz toll, ganz kreativ, auch das eben, was die Fee geklaut hat, das mit den Holzfiguren. Ich kann es jetzt nicht sagen, weil das ist einer, finde ich, der so ein ganz toller Spannungsbogen, was dann rauskommt, womit es sich auf sich hat mit diesen Spielzeugen. Aber ich fand es so total kreativ. Das war wirklich mal, da hatte ich echt mal das Gefühl, ey, Fantasy, mal neue Ideen, mal andere Ideen. Es gibt eigene Wesen, es gibt Sitten und Kulturen, die auch ein bisschen angelehnt sind an uns bekannte Kulturen, aber dann doch wieder irgendwie anders. Es sind zum Beispiel phasenweise in einem Wald, der einfach so unfassbar riesig ist, mit unfassbar großen Bäumen und Farnen und Pflanzen. Das fand ich auch total cool. Ja, also ich finde Worldbuilding voll toll.
Gibt es überhaupt Punkte, die du kritisieren würdest? Momentan höre ich da noch nicht so viel raus.
Ja, also das mit dem Auktorial hatte ich eben
stimmt.
Angemerkt. Genau, und ja, ansonsten bei der Sprache vielleicht, da gab es eben ein paar Figuren, unter anderem der König, die eine ganz eigene Art und Weise des Sprechens miteinander hat. Zum Beispiel hat der König, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, aber der hat, das stand in den, im Geschriebenen, statt einem I immer ein Y. Und das war manchmal anstrengend zu lesen. Also ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, das muss ich den Jan auch mal fragen. Ich finde es eigentlich an sich cool, wenn es auch sprachlich so Unterschiede zwischen den Figuren gibt. Man muss halt immer gucken, ne? Es ist dann immer noch angenehm zu lesen. Aber mit der Zeit werden die Ys dann doch immer mehr ausgetauscht mit einem I. Und das fand ich ganz interessant, weil dem Koro ist es wohl aufgefallen, dass sich die Sprechweise des Königs immer mehr ihrer angepasst hat. Und dann sagt der König: Merk dir eines, wenn du zur Macht gelangen willst, musst du bereit sein, dich anzupassen. Nur Narren widersetzen sich Veränderungen. Und das ist jetzt so ein Zitat zum Beispiel. Sowas zieht sich ganz oft durch das Buch. Also irgendwie wirklich Weisheiten. Deswegen finde ich das jetzt niemals, würde ich sagen, es ist ein reines Kinderbuch, weil das echt, wie gesagt, tiefgründig ist. Solche Sprüche, über die ich auch mal länger nachdenke. Weil auch viel über Sprache philosophiert wird, ne? Also Verhältnis Sprache und Denken. Gut, das ist jetzt wieder was Positives, was ich erwähnt hatte. Ja, und genau, das Einzige, was ich vielleicht noch irgendwie anmerken würde, ist manchmal streckenweise ja doch ein bisschen langsamer war, aber in diesen langsamen Phasen, die wurden eben durch dieses Philosophische wieder interessant gemacht.
Super interessant, gerade mit dem Y und I, was du gesagt hast.
Ja.
Einerseits, du hast mir ja im Vorfeld auch unter anderem den einen Abschnitt, den wir gleich noch vorlesen werden, zugesandt. Und ich habe das überhaupt gar nicht verstanden, weil zum Beispiel ich wird ja dann YCH geschrieben. Und ich dachte, das wäre ein Eigenname, weil er auch groß geschrieben ist. Und dann war ich halt erstmal so überlegt und hatte ich ja auch im Vorfeld gefragt, wie wird das eigentlich ausgesprochen? Bis wir irgendwann drauf gekommen sind, das ist einfach nur ich.
Also
falls es auch anders ausgesprochen wird, das werden wir dann in 2 Wochen auf jeden Fall Jan nochmal fragen. Mhm. Aber da ist man erstmal ein bisschen drüber gestolpert. Wie ging es dir denn da am Anfang? Wird das in irgendeiner Art und Weise erläutert, dass das quasi anders auch ausgesprochen wird? Oder muss man da wirklich drüber stolpern?
Man muss drüber stolpern, ja.
Was ja auch gar nicht so verkehrt ist tatsächlich. Mhm. Also gerade auch, dass es dann sich wandelt in das I, finde ich auch eine schöne Metapher so ein bisschen, dass halt Sprache wandelbar auch ist.
Ja.
Und gar nicht immer so festgeschrieben. Es ist ja auch eine große Diskussion, wenn es ums Gendern und Ähnliches geht.
Mhm. Ja.
Und deshalb sehr cool.
Ja, und generell spielen halt auch wirklich, weil ich gesagt habe, diese philosophischen Themen, auch gesellschaftspolitische Aspekte eine Rolle. Ich habe schon das Stichwort Gleichberechtigung, Feminismus erwähnt, das Thema Toleranz, aber auch Gewalt in Familien, Armut, also Klassizismus, Umgang mit verschiedenen Kulturen und eben Sprachen, was wir gerade hatten. Und das ist die Stelle, die ich mir ausgesucht habe, die ich gerne vom Stefan vorlesen lassen würde. Nämlich auch zum Thema Gleichberechtigung letztendlich. Da gebe ich einfach mal kurz zum Kontext. Wieder mal so eine Diskussion. Die Jindari, also unsere kleine Feministin, Die war vorher mit Fair in so einer Stadt, also auf der Reise sind sie dann ab und zu mal in so Städten, weil sie sich das anschauen wollen und sind in so einer Stadt und da tragen die Frauen Hutstuch, wird es genannt, also Hutstücher, so eine Art Kopftuch, würde ich sagen, wobei es hieß, dass sie früher komplett bedeckt waren zum Beispiel und diese Tücher werden eben auch nur von Frauen getragen und sie und Fair hatten kein Tuch und wurden von allen ganz blöd angestarrt und dann hat sie eben gefragt, was das soll und dann hieß es, ja, die Frauen tragen das, die Frauen müssen auch in dieser Stadt oder in diesem Land immer von Männern begleitet werden, wenn sie rausgehen und das hat die Jindali natürlich total sauer gemacht und sie diskutiert dann mit den anderen aus der Gruppe und der Basco ist halt der Meinung, dass sie das gar nicht beurteilen kann. Sie darf sich da keine Meinung erlauben, weil sie ist ein Gast, sie kommt in ein fremdes Land und will anderen Leuten ihre Meinung überstülpen. Und er sagt halt, naja, können wir nicht, weil wir wissen zu wenig. Also es ist wieder, das war das Beispiel, was ich vorhin anbringen wollte. Beispiel für Basco, wie tolerant der ist, beziehungsweise dieses Ding drin hat, man darf sich einfach nicht so schnell ein Urteil erlauben.
Dann würde ich mal sagen, ich lese einfach mal kurz den Ausschnitt vor. Nach einer langen Zeit des Grübelns fragte Koro den König, können Tücher wirklich einen Menschen unterdrücken? Der König sah Koro lange an, bevor er antwortete. Es sind immer Menschen. Menschen und ihre Gedanken. Ein Tuch ist nur ein Tuch. Der Mensch kann es mit Stolz oder mit Verachtung tragen. Aber es ist ein Mensch, der es anlegt. Und es ist ein Mensch, der es bewertet. Aber, wollte Koro sagen, doch der König sprach weiter. Der Stubenwart hat in einer Sache recht. Ihr seid nur Gäste. Und ich bin es inzwischen auch. Wir wissen zu wenig, um uns ein Urteil zu erlauben. Koro wollte widersprechen und gleichzeitig ahnte er, dass der König nicht Unrecht hatte. Sie waren Gäste in diesem Land und sie wussten zu wenig. Doch war es nicht die Aufgabe eines Ritters, eines Helden, Unrecht zu bekämpfen? Und hatte der König nicht als Gast all diese Länder erobert? Alles in Koro drängte danach, mit dem König zu diskutieren, doch er wusste nicht, was er sagen sollte. Die Geschichten, die er so verehrte, waren nie so kompliziert gewesen.
Danke, Stefan. Ja, und vor allem auch dieser letzte Satz, den du jetzt gerade vorgelesen hast, hat zumindest bei mir so ein Marker vom Kindsein zum Erwachsensein, zu verstehen, dass die Welt nicht so schwarz-weiß ist, nicht so einfach, wie man sich das als Kind früher vorgestellt hatte. Das war für mich irgendwie so ein Thema, das mich begleitet hat, vom Kind hin zu einer Erwachsenen.
Wobei ich jetzt aber wieder aufgrund dieses Beispiels dann doch ein bisschen ins Grübeln rate, ob es halt wirklich für Kinder in dem Alter schon authentisch ist, so krass darüber nachzudenken.
Ja, also der Koro ist 14.
Ah, okay, ich war noch bei 8 bis 10. Also.
Genau, ja, der Koro ist der Älteste.
Okay, ja gut, da würde ich schon sagen, dass das dann schon möglich ist, definitiv.
Gab ja immer die schon weiter waren, wie die anderen.
Gibt es denn noch was anderes, außer jetzt gerade den Feminismus, den wir jetzt hier so ein bisschen mit drin haben, beziehungsweise die Gleichberechtigung, beziehungsweise den Feminismus, den du vorhin ja schon erwähnt hast, gibt es noch andere gesellschaftspolitische Aspekte, die hier beleuchtet werden?
Genau, also das, was ich vorher gesagt hatte, ist eben das Thema Toleranz, Klassizismus. Wir haben ja auch einen schönen Kontrast zwischen Fair, die so arm ist, dass sie klauen muss für ihre Geschwister, und Jindali, die aus einer sehr reichen Händlerfamilie kommt. Aber es kommt trotzdem nie zu Konflikten zwischen den beiden. Das ist auch toll, dass die beiden Mädels auch immer so toll zusammenhalten. Und dann eben dieses Thema Kultur im weitesten Sinne.
Also doch ganz schön viel drinne dafür.
Ja, genau. Deswegen auch würde ich niemals sagen, es ist ein reines Kinderbuch und dass man auch als Erwachsener das Buch wirklich lesen kann und ganz viel für sich mitnehmen kann.
Da fand ich jetzt noch eine interessante Sache, weil du es gerade erwähnt hast bezüglich Kinderbuch oder allgemein Zielgruppe. Oder auch einfach die Empfehlung des Alters für die LeserInnen. Und wenn ich es nicht ganz falsch recherchiert habe, wird es auch vom Jan so vermarktet, dass es ab 10 Jahren geeignet ist. Würdest du das auch so sehen?
Ja, also 10, ich kann mich immer so schwer in 10-Jährige hineinfassen. also für 10-Jährige ist es vielleicht ein wenig zu dick. Also schon, ich glaube, 400 Seiten oder so, schon viel, viel Tobak, aber ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Also in den Rezensionen hieß es öfter mal, dass so ab 14 hätten sie es eher empfohlen, was ich jetzt persönlich auch so ein bisschen sagen würde, weil da sind doch schon ziemlich schwere Themen dabei. Ja. Wie gesagt, jetzt nur, was ich jetzt gehört habe, ich habe es nicht gelesen, dementsprechend unter Vorbehalt natürlich. Hätte ich jetzt aber auch mit 10 jetzt noch nicht so gerechnet, ehrlich gesagt.
Ja gut, aber man muss halt auch eins wissen, ne? Nur weil verschiedene Themen, die sehr komplex sind, behandelt werden, heißt es nicht, dass man diese Themen irgendwie wirklich durchdringen muss. Also ich habe selber als Jugendliche zum Beispiel ganz gern gelesen, Philip Pullman, His Dark Materials, die Reihe, die man als Erwachsener nochmal ganz anders liest, weil man dann erst checkt, um was es eigentlich geht. So ging es mir viel. Als Kind habe ich viel gelesen und gar nicht so wirklich verstanden, was da alles an tiefgründigen Themen behandelt werden. Daher, also vom Gewaltpotenzial oder Sexpotenzial oder so, würde ich sagen, auf jeden Fall auch ab 10 geeignet. Das, was, also gut, es werden mal Menschen auch umgebracht, ja. Aber es ist, hält sich stark in Grenzen, diese Brutalität. Genau, und bei so Themen bin ich echt der Meinung, dass man muss nicht alles sofort verstehen, man kann es auch so genießen.
Da hast du natürlich vollkommen recht. Das ist nochmal ein sehr guter Aspekt. Auch gerade, was du gesagt hast mit der Gewaltdarstellung oder auch Morden und so weiter, dass das einfach nicht so präsent ist, dann macht das mit 10 auch wieder ein bisschen Sinn. Aber wir können ja auch einfach in 2 Wochen den Jan nochmal fragen.
Genau, da freue ich mich schon drauf, denn das ist unsere nächste Folge im Tintenliebe, wir lesen Bücher Podcast, das Autoreninterview mit Jan Nöbel. Aber nächste Woche haben wir natürlich auch eine Podcast-Folge, Stefan, die darfst du natürlich gern bewerben.
Ganz genau, und zwar werden dort Veronika und ich uns ein wenig unterhalten über Schreibroutinen. Und das werden wir auch nicht alleine machen, sondern wir haben einen Gast, mehr verrate ich dazu noch gar nicht. Das dürft ihr dann einfach nächste Woche auf dem 2. Kanal hören.
Genau, Tintenliebe, wir schreiben Bücher.
Perfekt. Super lieben Dank, Rahel, für die Einladung heute.
Danke, dass du gekommen bist.
Auf jeden Fall ein Buch, wo ich sagen würde, sollte ich mir mal vielleicht auf die Liste setzen. Klingt auf jeden Fall interessant. Und das Cover, wie gesagt, ist einfach wunderschön. Einfach nochmal betonen hier bitte. Wenn dann nichts mehr zu sagen wäre, wünschen wir euch noch eine schöne Tageszeit.
Genau, und wir freuen uns auch, wenn ihr den Podcast bewertet. Ein paar Sterne vergebt, wenn ihr auf Instagram vorbeischaut unter tintenliebe.podcast. Das ist der Instagram-Account von unserem Podcast.
Tschüss.
Ciao.